Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lebe selbstvoll, dem Schön und Stark Podcast für mehr Selbstfürsorge. Hier geht es um Frauen, die an Krebs erkrankt sind, um die Erfahrungen, die sie während der Therapie gemacht haben, um ihre Sorgen und Nöte, aber auch um mögliche Richtungswechsel, die eine Krebsdiagnose mit sich bringen kann. Wir sprechen darüber, was dir das Leben erleichtern kann, welche Erkenntnisse betroffene Frauen im Laufe der Zeit gewonnen haben und wo die Prioritäten im Leben liegen. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lebe selbstvoll. Ich bin Franziska Günther-Güldenpfennig und ich freue mich wie immer sehr, dass du eingeschaltet hast. Zu Gast sind bei mir heute Angelika Wilkamer und Johanna Pantel. Die beiden sind Sexologinnen und bieten unter anderem Sexualberatung für Frauen an, die an Krebs erkrankt sind oder waren. Insbesondere wollen wir auch heute über das Thema Vulvakarzinom sprechen. Herzlich willkommen, Angelika und Johanna.
Hallo. Vielen Dank. Hallo. Also ich bin Angelika Wilkamer und Johanna stellt uns jetzt mal kurz vor.
Ich bin Johanna Pantel und wir sind studierte Sexologinnen und haben seit 2 Jahren gemeinsam eine Praxis für Sexualberatung in Berlin. Wir geben Einzel- und Paarberatung sowohl vor Ort als auch online. Und genau, wie du schon gesagt hast, wir haben uns spezialisiert auf die Beratung von Menschen mit einer Krebserkrankung oder auch nach einer Krebserkrankung. Und das ist damals entstanden durch die Themen unserer Masterarbeiten, welche sich beide mit den Auswirkungen auf die Sexualität nach einer Vulvakrebserkrankung und Behandlung beschäftigt haben. Mhm. Wir orientieren uns in unserer Arbeit an dem Modell sexueller Gesundheit, das heißt sexokorporell. Das Modell geht davon aus, dass Körper und Hirn, also kognitive Vorgänge, eine Einheit bilden und in ständiger Wechselbeziehung sind. Damit meine ich, dass Veränderungsprozesse nicht nur über den Verstand, sondern auch über den Körper in Gang gesetzt werden können. Also durch Atmung, Bewegung und An- und Entspannungsübungen. Und deshalb arbeiten wir mit den Klientinnen auf der Basis von Gesprächen, aber halt auch mit Körperübungen.
Das klingt total spannend. Wenn jetzt Frauen durch ihre Behandlung, und ich habe ja hier im Podcast auch schon mit einigen Frauen gesprochen, die an einem Vulvakarzinom erkrankt waren, manchmal ist es ja auch tatsächlich so, dass das ganz starke körperliche Veränderungen mit sich bringt. Haben denn betroffene Frauen durch die Erkrankung und auch durch die Therapie ihre Libido verloren?
Also Libidoverlust ist ein ganz großer Teil der Nebenwirkungen von den Behandlungen bei einer Krebserkrankung. Das haben eben auch Frauen, die andere oder Menschen mit Krebserkrankungen, die andere Krebsarten haben. Aber durch die Chemo und auch durch die Bestrahlung zum Teil gibt es Nebenwirkungen, die sich sehr stark auf die Libido auswirken.
Wenn jetzt die Frauen durch die Behandlung die Klitoris zum Beispiel entfernt wurde, dann ist das ja wahrscheinlich am Anfang natürlich mit Schmerzen verbunden. Wie kann denn zum Beispiel in so einem Fall die Sexualität dann noch ausgelebt werden?
Also einmal gibt es Übungen, natürlich auch sich dem Genital wieder annähern zu können. Erstmal zu gucken, wann treten die Schmerzen auf, in welchem Bereich finden sie statt, wie kann ich auch alleine gucken, wenn ich mich berühre, wann kommen die Schmerzen, wie kann ich die auch vielleicht verhindern durch Gleitgele oder durch eine andere Art von Sexualität, die vielleicht nicht Penetration ist. Ansonsten muss man schauen, was gibt es noch für Möglichkeiten, die mich sexuell stimulieren, die vielleicht den Vulva-Bereich oder den Genitalbereich etwas aussparen.
So wie ich das verstehe, geht es auch hier wieder in erster Linie darum, dass die Frau sich erstmal selber wahrnimmt, ne? Dass sie erstmal wieder den Zugang zu sich selbst findet, bevor man überhaupt auf dieses Thema Sexualität kommt, oder?
Ja, das ist schon so, dass es eben die Sexualität dementsprechend verändert, dass die Frauen nicht mehr genau wissen, alles, was vorher normal war, was ich immer wieder gefühlt habe, auch meine Libido ist vielleicht immer angesprungen von alleine, das ist auf einmal verändert. Und das setzt viele Frauen erstmal in eine große Not. Wie kann ich eigentlich überhaupt wieder zu mir zurückfinden? Ich fühle mich vielleicht in meinem Körper nicht mehr so wohl wie vorher durch eine Vulvektomie, hat sich mein Körperbild verändert. Ich weiß gar nicht mehr, wie Frau sein geht, wurde uns auch zum Beispiel mitgeteilt. Sie sagen, ich habe einen großen Verlust meiner Weiblichkeit. Und das ist erstmal etwas, womit wir eigentlich am Anfang mit den Frauen erstmal arbeiten, sich wieder selber annehmen zu können, sich anschauen zu können und sich wieder als Frau fühlen zu können. Damit beginnt meistens unsere Arbeit. Der Libidoverlust ist eine Sache, die den meisten ganz stark auffällt, direkt am Anfang, gerade auch den jüngeren Frauen. Frauen nach den Wechseljahren haben oft sowieso mit Libidoverlust zu tun und kennen das vielleicht schon ein bisschen, wissen vielleicht auch einige Mittel, die sie benutzen, um wieder in die Lust zu kommen. Aber gerade junge Frauen, denen es eigentlich immer noch so diese Erregung wie zugefallen ist, die haben ganz oft große Probleme damit. Und da gehen wir dann eben daran, dass wir gucken, was waren denn bisher immer meine Erregungsquellen zum Beispiel? Was hat mich denn erregt?
In unserer Arbeit ermitteln wir ja die Logik des Systems des Klienten oder der Klientin, besser gesagt. Und das machen wir anhand von 4 Hauptkomponenten des Sexokorporell-Modells. Das ist einmal der physiologische Bereich, also wird abgefragt, wie ist denn der Erregungsreflex, wie sind die Sinnesempfindungen und auch gesundheitliche und medizinische Faktoren werden natürlich erstmal abgeklärt, was geht noch, was nicht. Und darunter fallen auch die Erregungsquellen, das sind hauptsächlich 3, also einmal sind es alle Sinnesempfindungen, das heißt über den Tastsinn, Geruchssinn, Hörsinn, Geschmackssinn und den visuellen Sinn kann Erregung stattfinden. Dann über Fantasien und Vorstellungen und auch über Emotionen, also wenn zum Beispiel Liebe im Spiel ist, aber auch Aggression zum Beispiel oder Wut kann auch sehr sexuell anregend sein. Und wir gucken, wenn wir mit den Klientinnen arbeiten, was war denn überhaupt vorher? Wann fand denn Erregung statt? Und was war überhaupt wichtig für ihre eigene Sexualität? Wie haben sie auch Selbstbefriedigung gemacht? Gab es zum Beispiel eher die Erregung über Sinnesempfindungen? Oder haben sich die Frauen visuell erregt mit Pornos oder Liebesfilm oder was auch immer oder welche Fantasien hatten die? Und dann gucken wir, was kann davon noch ausgelebt werden jetzt nach der Behandlung und was hat sich verändert? Ja, dann machen wir auch erstmal Übungen und inwiefern schaffen die Frauen denn das zu Hause morgens oder abends oder einmal am Tag für eine halbe Minute, für eine Minute die Hand auf den Bereich zu legen und erstmal zu gucken, was macht das mit ihnen? Was kommen da für Gefühle hoch? Manche werden ganz traurig, manche werden wütend, manche sind ganz froh, dass sie merken, oh, das ist schön, da kann ich doch erstmal meine Hand drauflegen. Also das sind so kleine Übungen, erstmal, um wieder in die Wahrnehmung zu kommen.
Schaffen denn die Frauen, das darüber so zu sprechen? Also ich könnte mir vorstellen, dass das ja schon irgendwie eine enorme Hemmschwelle ist, oder?
Also wir haben rausgefunden, gerade in unserer Arbeit, dass das ein ganz großes Thema ist für die meisten Frauen, meistens zu unterschiedlichen Zeitpunkten, aber doch die Hemmschwelle, weil Sexualität und Krebs sind quasi ein doppeltes Tabu, darüber wird nicht gesprochen. Man spricht ja auch über Sexualität generell schon nicht so gerne, unter Freunden meistens eher vielleicht unter Freundinnen, aber auch mit den PartnerInnen ist es nicht ganz so einfach für viele Menschen. Die meisten Frauen, mit denen wir gesprochen haben, haben uns gesagt, dass sie gerne gewollt hätten, dass ihnen das angeboten wird, dass schon in der Gynäkologie oder im Krankenhaus angesprochen wird, dass es da jemand gibt, der sich mit diesem Thema oder diesem Thema annimmt und sie jederzeit da ihre Sorgen und Nöte loswerden können und sich erkundigen können und fragen können. Aber dieses sich selber danach erkundigen fällt den meisten sehr schwer.
Na, ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht auch gar nicht jetzt die oberste Priorität ist, wenn die im Krankenhaus noch sind, überhaupt darüber zu sprechen oder nachzudenken.
Also es ist schon so, dass meistens natürlich erstmal diese Krankheit im Vordergrund steht. Das ist aber tatsächlich sehr unterschiedlich und es kommt auch ein bisschen darauf an, welchen Stellenwert hatte Sexualität vor der Erkrankung in meinem Leben. wie gesagt, die meisten Frauen haben gesagt, sie hätten gerne sowas wie eine Art Beleghebamme, dass man jederzeit abrufbar ist, dass sie wissen, wo sie anrufen können, wenn sie Hilfe brauchen.
Und ich würde gerne noch mal hinzufügen, also weil du ja eben gesagt hattest, Angelika, doppeltes Tabu, besonders also Sexualität und dann besonders in Verbindung mit Krankheit, haben wir jetzt die Erfahrung gemacht, dass besonders Menschen mit Vulvakrebs noch schambehafteter ist als andere Krebsarten, als Brustkrebs zum Beispiel. Also die Frauen, die zu uns gekommen sind, die meisten sagen, sie reden nicht darüber, an welchem Körperteil sie ihre Erkrankung haben oder wo der Tumor war, weil es einfach eine schambehaftete Stelle ist. Vulva ist auch als Wort, als solches Wort, gar nicht gesellschaftlich unbedingt überall gängig, sexualisiert. Und deswegen fällt es den Menschen mit Vulvakrebs besonders schwer, über ihre Erkrankung zu sprechen. Und deswegen ist es auch besonders tabuisiert, nicht öffentlich.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Wenn jetzt eine Frau zu euch kommt und sie fängt an, darüber zu sprechen und ihr bietet ihr Übungen an, was sollte denn der Partner oder die Partnerin wissen? Weil es spielt ja auch eine große Rolle in diesem ganzen System.
Also es ist schön, wenn die PartnerInnen da interessiert sind. Wir haben gerne, wenn sie dann auch irgendwann mal dabei sind bei den Gesprächen. Es ist erstmal wichtig, dass die PartnerInnen wissen, dass diese Heilungsprozesse eine ganz schön lange Zeit in Anspruch nehmen, dass die Frauen mit so viel Schmerzen auch konfrontiert sind und überhaupt sich selber erstmal wiederfinden und wohlfühlen können und dass da erstmal Raum gegeben werden sollte von den Partnern. Es ist so, dass oft Partner sich auch ein bisschen zurückziehen, weil sie gar nicht mehr wissen, was kann ich eigentlich noch tun, wo tue ich meiner Frau weh, haben im wahrsten Sinne des Wortes Berührungsängste. Sie sollten wissen, dass die Sexualität sich sicherlich verändern wird, dass vielleicht viele Paare haben Sexualität immer mit Penetration zum Beispiel in Verbindung gebracht. Und dass man da erstmal gucken muss, ist das überhaupt noch möglich und wie ist es möglich? Wie kann ich da sensibel auf meine Partnerin eingehen und herausfinden, vielleicht auch als Paar, was können wir jetzt gemeinsam wieder auf die Beine stellen, was können wir gemeinsam ausprobieren und rausfinden. Und dass man da ganz vorsichtig einfach erstmal rangeht.
Wir haben auch die Erfahrung gemacht, dass tatsächlich dass Vermeidungsstrategien entwickelt werden, ne? Also dass Paare, wo sich die Sexualität verändert aufgrund von Krankheit, aber jetzt vor allem auch bei Vulvakrebserkrankungen ist es so, liegt es so auf der Hand, wie Angelika meinte, ne? Wenn Paare normalerweise penetrative Sexualität gelebt haben, dass sie in diese Vermeidung gehen, also gar nicht mehr sich der Partner traut sich oder Partnerin traut sich nicht mehr, diejenige zu berühren, anzufassen aus Unsicherheit. Aber die erkrankte Person fühlt sich natürlich auch in ihrem ganzen körperlichen Selbstbild nicht mehr so wohl. Das heißt, dass die Sexualität bei vielen Paaren für ganz schön lange Zeit erstmal gar nicht gelebt wird. Und dann ist es immer schwerer, auch wieder reinzukommen. Eigentlich, und das entsteht ja eigentlich nur aufgrund von Unsicherheit, wie können wir uns noch begegnen? Wie kann unsere sexuelle Begegnung noch aussehen als Paar? Ja, wir machen dann tatsächlich, wenn PartnerInnen mitkommen, auch Übungen. Also erstmal hilft das offene Gespräch und dann machen wir aber auch Übungen darüber, Grenzen und Bedürfnisse, neu entstandene Grenzen und neu entstandene Bedürfnisse auf beiden Seiten kommunizieren zu können.
Es ist oft so, dass man ja sein Leben schon so miteinander gelebt hat, dass man schon weiß, was mag der andere eigentlich und oder was erregt den anderen oder was bringt die andere Person zum Orgasmus zum Beispiel. Und das wieder neu herauszufinden, auch zu gucken, an welchen anderen Körperstellen kann ich denn schöne Gefühle haben? Dass man das ein bisschen da wie auf einer neuen Landkarte guckt, wo gefällt es denn meiner Frau, meinem Mann, meiner Partnerin, wenn ich dort berühre, küsse oder streichel? Für viele kommt Oralverkehr, auch Analverkehr in Frage. Und das, vielleicht haben Sie das vorher schon gemacht, vielleicht ist das eine neue Sache, die man ausprobiert. Mhm. Und da muss man eben ganz vorsichtig sich auch als Paar rantasten.
Ja, oder auch Sex-Toys. Ja, da gibt's ja sehr, sehr viele Varianten, auch von Vibratoren, die sehr stark oder sehr sanft sind und die an verschiedenen Stellen der Geschlechter angewendet werden können. Vielleicht auch diesbezüglich zu gucken, wie können wir unsere Sexualität so verändern, dass es für uns beide weiterhin schön ist und anregend ist. Oder auch einfach nur, wie kommen wir zusammen, auf welche Art und Weise kommen wir zusammen, können unsere liebevolle oder Intimitäten teilen, ohne diese typischen Abläufe, die es vielleicht vorher gegeben hat.
Das heißt also, dass die Sexualität nach so einer Erkrankung oft nochmal komplett neu erlernt werden muss, oder?
Tatsächlich, ja. Wir haben auch Frauen mit Vulvakrebserkrankungen, die weiterhin penetrative Sexualität leben können oder weiterhin Orgasmen erleben und dennoch für eine lange Zeit sehr vorsichtig sind, mit Schmerzen konfrontiert sind, mit den Verengungen des Vaginaleingangs. Und das gehört tatsächlich schon dazu, dass man damit rechnen muss. Aber wie gesagt, wir haben auch Beispiele, bei denen es nicht so ist.
Ich habe mit Frauen gesprochen, wo das Gewebe danach stark verengt war oder auch vernarbt. Was kann man denn da machen? Also das schließt ja jetzt nicht den Sex, wie man den kennt, aus, oder?
Also es ist so, dass zunächst einmal ja die Narben und auch die Haut in der Vagina sehr, sehr gut gepflegt werden muss. Viele Frauen haben nach den Behandlungen eine Atrophie, das heißt eine extreme Schleimhauttrockenheit. Die ist vor allem auch in der Vagina spürbar. Das muss man sich fast ein bisschen vorstellen wie so ein Wüstenboden. Und der muss ganz stark gepflegt werden. Und das ist sozusagen das Allerwichtigste, dass es da nicht zu erneuten kleinen Rissen kommt oder eben auch Schmerzen. Mhm. Und dann kann man anfangen, mit Dilatatoren die Vagina zu dehnen. Das ist ein langwieriger Prozess. Also diese Dilatoren, die gibt es in verschiedenen Größen. Der erste ist ungefähr wie so ein kleiner Finger groß. Die werden dann immer ein bisschen größer. Und die schiebt man wirklich über Wochen, mehrmals am Tag, wenn es möglich ist, in die Vagina ein, mit viel Gleitmittel und sieht erstmal zu, was tut mir weh, kann ich das in mir haben oder nicht. Und da muss man ganz, ganz, ganz vorsichtig und langsam vorgehen. Und irgendwann fängt man an, die auch ein bisschen zu rein und raus zu schieben und zu drehen, sodass eine kleine Dehnung entsteht. Und wenn man mit dem ersten gut zurechtkommt, dann kann man auch den nächsten dann probieren. Aber das ist oft ein wochenlanger Prozess.
Und da würde ich noch ergänzen, dass diese Anwendung von den Dilatatoren gar nicht unbedingt sexuell konnotiert sein muss. Also das sind dann tatsächlich einfach Übungen, die kann man machen, auch wenn es keine romantische Stimmung ist, sondern einfach gucken, wie weit kann ich beim Duschen, nach dem Duschen, sind viele Frauen oft entspannt oder nach dem Baden. Einfach zu gucken, das als wirkliche Übung zu sehen und gar nicht unbedingt das sexuell verankern müssen.
Ja, genau, so hatte ich das auch verstanden. Ist es denn so, dass die Frauen, die jetzt zu euch kommen, ich weiß ja zum Beispiel, dass es die Reha-Klinik Bad Oeyxen gibt, die so ein Vulva-Programm anbieten. Aber wenn jetzt Frauen zu euch kommen nach so einer Krebserkrankung, wissen die denn überhaupt schon, dass es so etwas gibt?
Das wissen leider immer noch die wenigsten. Wir sind, wo du jetzt gerade Bad Oeyxen erwähnst, Schwester Birte war ja auch schon des Öfteren bei dir. Das ist eine ganz wundervolle Frau, die sich da ganz toll einsetzt und kümmert und jetzt uns auch in ihrer Mappe hat. Mit ihr haben wir auch sehr viel gesprochen, als es um unsere Masterarbeiten ging. Sie hat uns da geholfen, dass wir Frauen finden können, die mit uns sprechen möchten. Und sie gibt das weiter. Wir versuchen, uns bekannt zu machen. Wir waren auf dem Deutschen Krebskongress zum Beispiel. Wir sprechen mit Ärztinnen und Professorinnen, aber auch mit Pflegepersonal und haben auch angefangen, jetzt Fortbildungen für Fachpersonal zu geben. Und man findet auch auf unserer Webseite zum Beispiel Kurse, die online sind, sodass das allen Frauen in Deutschland zugänglich ist. Mhm.
Aber tatsächlich nochmal zu deiner Frage, die meisten Frauen wissen das nicht, dass es so etwas gibt und dass es, wie Angelika vorhin auch schon gesagt hat, nach einer Bestrahlung eigentlich notwendig ist, ja, den Vagina-Eingang immer wieder mit, man kann das auch mit den eigenen Fingern machen, aber die Dilatoren sind einfach leichter an der Stelle anzuwenden und die haben auch eine feine Oberfläche, also da ist nichts unangenehm. Nein, die meisten wissen das nicht und es ist tatsächlich so, dass die meisten Ärztinnen auch schwer kommunizieren mit den Patientinnen und das finden wir ehrlich gesagt unglaublich, wenn ich die Therapieansatz habe, eine Frau, einer Vulva-Vagina-Bereich oder Analbereich zu bestrahlen, weiß ich, dass sich die Schleimhäute zusammenziehen, dass sich das Gewebe verengt. Und eigentlich ist es ja auch dann an der Pflicht, mit der Frau über ihre Sexualität zu sprechen, was sich verändern kann und was nicht. Und ja, die Erfahrung haben wir tatsächlich gemacht.
Genau, ja, das ist auch das, was ich so wahrgenommen habe in den Gesprächen, dass viele Frauen da tatsächlich irgendwie alleine gelassen werden und gar nicht so richtig wissen, wie es jetzt weitergehen soll und sich dann selbst irgendwie informieren müssen. Ihr habt ja vorhin schon angesprochen, dass ihr auch Online-Kurse anbietet, also speziell auch für Frauen, die an Krebs erkrankt sind. Wie funktioniert denn das? Also wann macht denn so ein Online-Kurs Sinn? Und ja, gibt es da irgendwelche speziellen Übungen, die ihr dort vorstellt?
Also zunächst, wir machen viele Übungen. Für uns ist erstmal ganz wichtig, dass die Frauen in Austausch kommen können, auch berichten können von ihren Erfahrungen und ihren Ängsten. Und wir schauen ein bisschen, was für jede Einzelne eigentlich Sexualität bedeutet. Wir versuchen herauszufiltern, wo sind meine Grenzen, wo sind meine Bedürfnisse. Wir machen viele Übungen zur Anspannung und Entspannung des Körpers. Wir kümmern uns um dass das Körperbild der Frauen wieder angenommen werden kann, dass wir gucken, worauf bin ich eigentlich stolz, was kann ich eigentlich, warum bin ich eine liebenswerte Person, wo finde ich meine Weiblichkeit wieder? Das hat ganz viel mit sexueller Selbstsicherheit zu tun. Da haben wir verschiedene Übungen.
Genau. Und der Hauptsinn dieser Kurse, die wir geben für Menschen mit einer Krebserkrankung, ist tatsächlich, dass sich die Frauen, wie Angelika schon sagt, dass sie die Möglichkeit haben zum Austausch, dass sie das Gefühl haben, Sexualität nach Krebs, also die veränderte Sexualität nach Krebs, wird enttabuisiert. Und das Schöne ist, dass sie in Kontakt kommen, dass sie merken, oh, die Schwierigkeiten, die habe ich auch oder die Schwierigkeiten, die habe ich nicht. Wie geht die Person mit ihrem Partner oder ihrer Partnerin um? Genau, und zu den Übungen, das ist ein bisschen schwer, das jetzt zu erklären. Also wir machen zum Beispiel Übungen zur sexuellen Selbstsicherheit. Da gehen die Frauen im Raum und stellen sich vor, dass sie mit den unterschiedlichen Körperteilen, an den unterschiedlichen Körperteilen Scheinwerfer haben. Und dann geht es so ein bisschen so, wie fühle ich denn, wie fühlt sich der Scheinwerfer an meinen Brüsten an, wie fühlt sich der Scheinwerfer an meinem Po an, aber auch vorne an der Stirn, was kommen für Emotionen hoch, wie verändert sich mein Gang, wie ist die Atmung. Wir arbeiten ganz viel mit Atmung, mit, wie Angelika schon sagt, Körper an- und Entspannung, Durchblutungsübungen, das ist meistens die erregungsgenerierenden Übungen, dass die Frauen gucken, wenn ich mein Becken kreise, dann steigert das die Durchblutung im Genitalbereich, da tut sich wieder was. Also genau, so zum Beispiel. Dann machen wir auch Übungen zu Emotionen, gucken, mit welchen Emotionen ist denn die Sexualität der einzelnen Frauen verankert. Aber das müssen die auch gar nicht unbedingt sagen, sondern wir machen Übungen und gucken, welche Körperhaltung habe ich in den einzelnen Emotionen. Bin ich liebevoll, leidenschaftlich? Bin ich sauer, aggressiv, fühle ich mich unter Druck, dann ist mein Körper angespannter. Und wenn die Frauen das wissen, oder habe ich Angst? Die meisten Frauen mit einer Krebserkrankung haben Angst vor sexuellen Begegnungen aufgrund der Schmerzen oder aufgrund von Körperbildveränderungen. Und bei Angst bin ich angespannt, meine Schultern sind hochgezogen. Und wenn ich angespannt bin, also der Muskeltonus hoch ist, dann wiederum funktioniert die Durchblutung nicht so gut. Ja, das sind so die Übungen, die wir mit den Frauen machen, auch zu den einzelnen Emotionen. Das ist ganz wichtig, dass sie auch wissen, wie fühlen sie sich denn in einer sexuellen Situation und wie können sie gegensteuern oder sich selbst regulieren.
Mhm. Kommunikation über meine Grenzen, meine Bedürfnisse, meine Wünsche ist auch ein großes Thema. Das, wie kann ich das meiner Partnerin mitteilen, was ich eigentlich mag, was auch zu sagen, stopp, ich möchte nicht. Oder ich habe Angst oder das tut mir weh, versuch es doch vielleicht mal ein bisschen anders.
Und das versuche es doch mal ein bisschen anders ist auch sehr wichtig, weil oft, es geht auch vielen Paaren so, die jetzt nicht mit einer Krebserkrankung konfrontiert sind, aber tatsächlich stopp, so nicht, ist ja nochmal was anderes zu sagen als, okay, so möchte ich das nicht oder das gefällt mir nicht oder das tut mir weh, stopp. Aber versuch's doch mal so. Und diesen Schritt, den lernen wir auch, ja, wir sammeln Sätze, wir überlegen, wie kann das kommuniziert werden.
Das heißt also, eine Sexualberatung ist also gleichzeitig auch so eine Art Psychotherapie und Physiotherapie, oder?
Das würde ich nicht sagen. Wir sind tatsächlich, überschneiden sich die Themen. Also wir sind keine Psychotherapeuten, wir haben auch nicht Psychologie studiert, aber wir geben Sexualberatung. Und innerhalb der Sexualität oder der sexuellen Begegnung kommen oft Themen hoch, die einzelnen Personen mit sich bringen. Also zum Beispiel habe ich Schwierigkeiten, meine Grenzen generell zu kommunizieren? Habe ich Schwierigkeiten, Konflikte auszutragen? Dann gehe ich eher eine sexuelle Situation ein, obwohl ich keine Lust habe zum Beispiel. Das sind dann so Themen, wo sich das überschneidet. Aber wir sagen ganz klar, wenn wir sehen, das ist ein Thema, was bearbeitet werden sollte von einer einzelnen Person, dass sie dann auch die Möglichkeit hat, ja, zum Psychotherapeuten oder Psychotherapeutin zu gehen. Und manche nehmen das auch tatsächlich dann an, diesen Vorschlag. Und Physiotherapie würde ich auch nicht sagen. Vielleicht überschneiden sich da auch Dinge. Aber was wir nie machen, ist Hand anlegen. Das heißt, wir leiten Übungen an und laden dazu ein, zu reflektieren. Welche Emotionen sind hochgekommen? Wie fühle ich mich? Wie fühlt sich mein Körper jetzt an? An welchen Stellen fühlt sich mein Körper jetzt anders an als vorher? Also das ist ein großer Unterschied. Wir leiten an, aber wir legen keine Hand an.
Ja, das ist schön, dass du das nochmal so zusammengefasst hast. Ich habe noch eine Frage. Ist es denn möglich für Frauen, einen Orgasmus zu bekommen, wenn jetzt zum Beispiel die Klitoris entfernt wurde?
Es ist so, dass in der normalen Klitoris-Eichel gibt es so circa, glaube ich, 8000 Nervenenden. Das sind die zehnfache an Sinnesrezeptoren zum Beispiel von einer Peniseichel. Und diese Nervenendigungen, die gehen auch durch diese Klitoris-Schenkel. In den Klitoris-Schenkeln und auch in dem Gewebe in der Vagina gibt es bestimmte Sinnesrezeptoren, die heißen Genitalkörperchen, Fatabacini-Körperchen, das muss man sich jetzt gar nicht merken, und Nervenendigungen. Und die geben einen Reiz aus, was ins Gehirn geht und dort verarbeitet wird und verantwortlich ist für die sexuelle Lust. Und all diese Nervenendigungen und Körperchen, die werden sozusagen, die geben die Erregung weiter durch Berührung, durch Reibung, durch Druck, Schmerzen auch zum Teil, Vibration und Temperatur. Und das ist alles in diesem ganzen Gewebe um die Vagina herum. Das heißt, selbst wenn die Klitoris-Schenkel nicht mehr vorhanden sind, gibt es aber in dem Gewebe um die Vagina herum immer noch diese Nerven, die diese Sinnesreise zur Erregung ans Gehirn schicken. Und man ist, viele wissen ja, dass es so, die meisten sagen, es ist ein G-Punkt. Es gibt aber auch eine, es ist mehr eine Fläche, die ist so, wenn man mit den Fingern in die Vagina geht und so Richtung Bauchnabel drückt nach oben, kann man oft so eine kleine rifflige Stelle fühlen. Und da sitzen auch nochmal besonders viele von diesen Lustkörperchen, die man auch sozusagen anfachen kann. Jetzt ist es so, dass viele Menschen vielleicht den Orgasmus normalerweise durch die Reibung von der Klitoris-Eichel zum Beispiel bekommen haben. Und diesen Druck, den man in der Vagina auch spürt durch die Penetration, gar nicht so stark wahrgenommen haben. Und das ist etwas, wenn sozusagen die Reibung auf der Klitoris-Eichel nicht mehr geht, wenn die nicht mehr da ist, so wie sie mal war, dann kann man auch ein bisschen umlernen, würde ich mal vielleicht so sagen, dass durch den Druck, durch Reibung im Vaginalbereich auch eben es zu ganz starken Lustgefühlen kommen kann. Aber das ist etwas, wenn man das noch nicht vorher so mit in das sexuelle Spiel eingebracht hat, dass das etwas ist, was man neu erlernen muss. Und das braucht seine Zeit.
Mhm. Genau. Und da spielt auch eine große Rolle, deswegen auch die Übung, die wir machen, die Durchblutungsübungen. Also für einen Orgasmus brauchen wir eine Wechselbeziehung zwischen An- und Entspannung. Wir haben uns als Kind, wenn wir Selbstbefriedigung gemacht haben, je oder machen, haben wir uns meistens schon als Kind oder Jugendliche ein Muster angewöhnt. Wir nennen das Erregungsmuster. Und diese Muster, die müssen dann, wenn irgendwas nicht mehr so funktioniert, wie man es gewohnt ist, natürlich umgelernt werden. Aber tatsächlich ist die Klitoris in dem das Gesamtorgan der Klitoris, also die Klitoris-Eichel und die Schenkel, sind schon das Lustorgan der Frau und ist wirklich mit sehr viel Übung verbunden, dass ein Orgasmus so umtrainiert werden kann. Aber es ist möglich und wir haben auch schon gehört im Kleinen von 2, 3 Frauen, die das geschafft haben mit Geduld und Übung und auch mit PartnerInnen zum Teil. Genau.
Also halten wir fest, dass diese Erregungsmuster, dass man das mit Zeit und mit Geduld umlernen kann. Also kann die Frage quasi mit Ja beantwortet werden, also dass weiterhin ein Orgasmus möglich ist, oder?
Genau. Wir können uns da nur nicht so weit aus dem Fenster lehnen und das für jede Frau garantieren, weil das wäre auch zu viel, wenn man gar nicht weiß, was wurde wirklich operiert, bestrahlt, wie doll ist die ganze Vulva, die ganze Vagina betroffen.
Was für Vernarbung gibt es zum Beispiel auch? Wie sind die Schmerzen weiterhin? Wenn die Schmerzen da sind, ist immer eine leichte Verkrampfung mit dabei und die Durchblutung funktioniert nicht. Das sind natürlich auch Gründe, warum es vielleicht nicht zum Orgasmus kommen kann oder zu gehemmten Orgasmen.
Gibt es denn aphrodisierende Mittel, die ja vielleicht auch dazu beitragen können, dass die Sexualität mehr ausgelebt wird?
Also Mittel im Sinne von Ich nehme da ein kleines Getränk zu mir und dann funktioniert es wieder. Nein, das gibt es nicht. Aphrodisierende Übungen tatsächlich, so wie wir sie beschrieben haben. Mhm. Das ist vor allem auch, inwieweit kann ich neue Fantasien zulassen? Inwieweit brauche ich dafür eine visuelle, wie so einen visuellen Marker, welche Atmung bringt mich in die Entspannung, vor allem auch welche Geräusche, Tönen, Stöhnen wird auch unterschätzt, Übungen, An- und Entspannung, was bringt mich in die Durchblutung im Genitalbereich, aber was fühlt sich auch schön an, welche anderen Körperteile fühlen sich schön an, wenn sie durchblutet sind. Also insofern aphrodisierende Übungen, ja, aber keine Mittel. Und natürlich tatsächlich Sextoys. Also es gibt wirklich da schöne Möglichkeiten, vor allem auch ja Vibratoren, die alleine angewendet werden können, die in einer Partnerschaft angewendet werden, gleichzeitig für beide Paare. Aber wenn ich jetzt mir alleine Sex habe oder die Frauen ja Solo-Sex sind, gibt es ganz, ganz schöne Möglichkeiten, da auszuprobieren, was bringt mich denn in Stimmung. Mhm.
Und ich glaube auch, das kann man auch nochmal dazu sagen, vielleicht, dass Fantasien auch einen ganz großen Impact haben auf die Erregung. Und dass ich vielleicht, manche Menschen sagen, oh, wenn ich das und das denke, betrüge ich dann meine PartnerInnen oder ist das okay, dass ich jetzt Fantasien für mich habe? Aber wir machen immer Mut dazu. Immer, egal wie stark die sind, die Fantasien, oder wie absurd die vielleicht sein können für manche, und sagen, das hat gar nichts mit meinem Alltag zu tun und das möchte ich zum Beispiel auch niemals wirklich in Real Life ausprobieren, aber das macht etwas mit mir, das erregt mich. Das ist eine ganz, ganz tolle Ressource, die man da in sich selber trägt.
Fantasien, genau, oder halt ja visuelle Erregung über Pornos, oder aber auch, es gibt ja auch die auditiven Pornos, da hat man die Möglichkeit, einfach nochmal mehr in seinen eigenen Bildern sich die Dinge vorzustellen, und es ist nicht alles total komplett vorgegeben.
Mhm. Ja. Also können wir zusammenfassend festhalten, dass Sexualität weiterhin möglich ist, dass es Übungen zur Körperwahrnehmung gibt, dass es auch Übungen gibt, wo man, oder beziehungsweise, dass es wichtig ist, seine Emotionen wahrzunehmen und auch zu kommunizieren. Mhm. Und dass man als vierten Punkt Alternativen finden kann oder darf.
Genau.
Ja, dass man vielleicht dass man weiß, man darf Sexualität verändern, und Sexualität bedeutet nicht nur Penetration, sondern es gibt so viele schöne Möglichkeiten, sich und seinem Partner oder Partnerin lustvolle Begegnungen zu machen, zu haben, zusammen zu erleben.
Okay. Dann danke ich euch beiden von Herzen für dieses Gespräch. Ihr habt ganz viele wertvolle Anreize gegeben. Und ja, ich verlinke auf jeden Fall euren Kontakt in den Shownotes. Und wer immer uns jetzt zugehört hat und vielleicht ja auch für sich denkt, oh, so eine Sexualberatung, das würde mir gut tun, der, ja, freue ich mich, wenn die Hörerinnen oder Hörer, ihr habt ja sicherlich auch Männer, den Kontakt zu euch suchen. Und ja, also wie gesagt, vielen lieben Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, mit mir über dieses Thema zu sprechen.
Danke dir auch.
Herzlichen Dank, Franziska.
Ich hoffe sehr, dass auch diese Folge für dich wertvoll war und du einige Dinge für dich selbst mitnehmen konntest. Alle Infos zu mir und meiner Arbeit findest du auf www.franziskagünterfotografie.de. Schau dich auch gern auf www.schönundstark.de um und informiere dich über Schön und Stark Frauen mit Krebs, ein Fotoprojekt für mehr Selbstliebe. Auf dieser Seite findest du auch alle Infos über unsere Schön und Stark Einzelshootings, dem Schön und Stark Fotoevent und dem Podcast Lebe selbstvoll. Teile gerne diese Folge mit deiner Familie und deinen Freunden und hilf so dabei, den Podcast Lebe selbstvoll weiter in die Welt zu tragen. Lass mir auch super gerne 5 Sterne da und teile deine Gedanken und Erfahrungen zu dem Thema auf Instagram @franziskagünterfotografie mit mir. Ich wünsche dir alles Liebe, lebe selbstvoll, deine Franziska.